Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir haben heute ein besonders schönes Thema. Es geht ums Beten. Beten als Kind zum Vater. Es geht weiter in der Bergpredigt. Die Verse stehen in Kapitel 6, Vers 5 bis 15. Jesus sagt dort: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn man sich anguckt, was Jesus hier lehrt in diesem Abschnitt, kann man das so zusammenfassen: Welches Beten wird belohnt? Welches Beten wird erhört? Das Vaterunser als Schule des Gebets. Und was ist absolut notwendig beim Beten? Welches Beten wird belohnt? Wenn man sich das anguckt, wir haben wieder das Thema Lohn. Das letzte Mal kriegte ich verschiedene Rückfragen zum Thema Lohn. Und wir haben dann auch in der Woche, habe ich noch Leute getroffen in einem bestimmten Zusammenhang, da kam das auch wieder auf. Und das ist deutlich, dass bei manchen der Gedanke vom Lohn nicht so zu Hause ist. Bei Jesus war das kein Problem und bei den Juden im ersten Jahrhundert auch nicht. Deswegen, er behandelt das Thema Beten und spricht zuerst darüber, wie muss man beten, dass man belohnt wird und wie soll man nicht beten, weil man dann eben nicht belohnt wird. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Das ist wahrscheinlich denselben Leuten, die Schwierigkeiten mit dem Lohngedanken haben, auch fremd, dass man mit seiner Frömmigkeit sozusagen etwas zur Schau stellt. Es wäre in unserer Gesellschaft, in Deutschland, jetzt in Deutschland, im säkularen Deutschland auch völlig fremd. In gewissem Sinn, das passiert nicht, dass einer sich irgendwo an die Straßenecke stellt normalerweise und dann irgendwie anfängt, laut vernehmlich zu beten, dass es Leute sehen können. In Israel, wo es einen traditionellen Glauben an einen Gott gab und wo aus den Heiligen Schriften deutlich war und man hat die Heiligen Schriften gehört immer wieder, dass Beten gut und wichtig ist, da war das völlig normal, dass Leute sich entsprechend hingestellt haben und auf einmal anfingen zu beten und du gehst da vorbei und merkst das. Und die Leute, die was anderes zu tun haben, die denken dann halt, ja, der ist jetzt ein frommer Mann oder das ist eine fromme Frau. Sobald das mit drin ist, bei uns könnte das passieren in anderen Umständen, jetzt nicht draußen auf der Straße, sondern dann in halt entsprechenden Kirchen oder entsprechenden Räumen, die dem geweiht und gewidmet sind, und sobald man damit Eindruck machen will auf Leute oder schon drüber nachdenken, wenn ich jetzt so bete, wirkt das gut. Was geschieht dann mit dem Lohn? Ist erledigt. Wie soll man es machen? Wahrlich, ich sage dir, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Man kann natürlich nicht nur im Kämmerlein beten, man kann auch in der Einöde beten. Jesus ist oft an einsame Orte gegangen. Das Ergebnis ist dasselbe. Jesus hat für besondere Zeiten seines Gebetes die Einsamkeit aufgesucht, die Verborgenheit. Er hat auch vor den Jüngern gebetet, haben wir gemerkt. Deswegen ist es immer gut, die Parallele zu lesen, Lukas 11. Die Jünger kriegten das mit. Die waren so eng mit ihm verbunden und waren so nah dran an Jesus, dass sie auch viel von seinen Beten mitkriegten. Aber Jesus hat sich immer wieder auch von den Jüngern losgelöst und ist manchmal frühmorgens so früh ins Gebet gegangen, dass die aufstanden und feststellen, der ist weg. Und jedermann sucht dich, kommen sie dann nachher zu ihm und sagen, sozusagen, die waren schon richtig, wollten schon richtig sehen, wo ist er jetzt, ja? Weil da, wo Jesus war, war was los. Und deswegen zog er Tausende an. Umso wichtiger war es für ihn, immer wieder das zu machen, was er hier selber lehrt. Allein zu sein mit dem Vater. In Jesaja 50 gibt es eine Prophezeiung über den Knecht des Herrn, wo drin steht, jeden Morgen weckt er mir das Ohr. Das war also eine Teamarbeit. Gott, der Vater, hat ihn geweckt. Ich beziehe das auf Jesus. Gott, der Vater, hat ihn geweckt. Und er hat, weil der Vater ihn quasi eingeladen und gerufen hat, hat er das gemacht. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir uns halt Orte aussuchen, wo wir im Verborgenen zu Gott beten können. Und das kann das Kämmerlein sein, also die Speisekammer im Haus bei einem Juden, wo kein anderer drin ist. Das kann die Einsamkeit sein. Und du kannst dir selber überlegen, wo in meinem Lebenbereich ist der gute Platz, der beste Platz, um zu beten. Und das können verschiedene sein. Punkt ist, dass ich nicht Menschen beeindrucke mit meinem Gebet, sondern dass ich tatsächlich im Gebet vor einer Persönlichkeit stehe, vor der ganz allein, vor dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der durch Jesus Christus mein himmlischer Vater ist. Und das, was ich jetzt bete, geht dann nur ihn was an. Es muss kein anderer sehen. Das schließt nicht aus, dass man Gebetsgemeinschaften haben kann, die ja auch bezeugt sind in der Bibel. Aber hier macht Jesus halt einen Kontrast. Die einen Leute stehen gern an den Straßenecken, wo sie von beiden Straßen gesehen werden können, von der einen und der anderen. Und alle, die hier lang gehen, sehen mich, und alle, die da lang gehen, die sehen mich. Also das ganze Dorf und die ganze Stadt soll wissen, wie fromm ich bin. Wer so denkt, der hat seinen Lohn dahin. Entscheidend ist, dass wir zum Vater gehen. Wenn du betest, um Menschen zu beeindrucken, bekommst du keinen Lohn vom Vater. Bete im Verborgenen zu deinem Vater und er wird dich belohnen. Und jetzt sage ich nochmal was zum Lohn, weil es mir so Spaß macht. Jedes Gebet, das in der richtigen geistlichen Haltung gebetet wird, wird belohnt. Aber nicht jedes Gebet wird erhört. Viele Christen beten, weil sie praktisch, sie orientieren sich am Erfolg. Und sie denken, ihr Gebet war gut, wenn es erhört wird. Da will ich euch ein Beispiel geben für ein Gebet, das nicht erhört wurde, das aber trotzdem belohnt wurde. In Gethsemane hat Jesus gesagt, Vater, aber Vater, es ist dir alles möglich. Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dieses Gebet wurde nachweislich nicht erhört. Der Kelch ist ein Hinweis auf seine Passion. Jesus war wie wir Mensch, ganz und gar, und er wollte nicht durchbohrt werden von den Nägeln. Er wollte nicht auf die schrecklichste Art und Weise sterben, die damals sozusagen bekannt war. Er wollte nicht gekreuzigt werden. Wenn es irgendein Ausweg gegeben hätte, und sie stellt sich vor den Vater und er sagt, aber Vater, ich stelle mir das vor, wie der Vater ihn sah, ja. Ich glaube, das ist dem Vater nicht leicht gefallen. Nein, man muss nur als irdischer Vater denken oder als irdische Mutter. Was wäre mit deinem Kind? Und in gewissem Sinn kann man sagen, vielleicht haben die Engel da den Atem angehalten. Dieses Gebet wurde nicht erhört. Aber dass Jesus überhaupt mit dieser Gebetsfrage zu Gott gegangen ist, auch wenn sie abgelehnt wurde. Er hat ja selber sozusagen die Klausel eingebaut, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er wollte, dass der Wille des Vaters geschieht. Und er wusste, dass der Vater will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er wusste, das kostet mich das Leben. Aber trotzdem hat er es im Gebet vor Gott gebracht. Und als er dann im Gebet merkte, und das ging stundenlang, Leute, das Gebet war wieder mal eine jener Nächte, wo Jesus durchgebetet hat. Und dann merkt er an der Stelle, was das für ihn, was ihn das gekostet hat. Und in diesem Gebet, da wurde sein Schweiß wie Blutstropfen fielen auf die Erde. Das war ein Kampf sondergleichen. Und auch wenn dieses Gebet nicht erhört wurde, dieses Gebet wurde belohnt. Du und ich, wir sind der Lohn für dieses Gebet. Millionen von Menschen, Menschen aus allen Völkern, die deswegen gerettet worden sind, weil Jesus ehrlich mit dieser Not zum Vater kam und er hat es ertragen, dass der Vater ihm den Kelch in die Hand gedrückt hat und er hat den Kelch genommen und er hat ihn ausgetrunken bis zum letzten Tropfen. Dieses Gebet wurde nicht erhört, aber es wurde belohnt. Aus menschlicher Perspektive ist es oft so, dass sozusagen dieses Erfolgsorientierte ist beim Beten. Es ist okay. Jeder darf sich wünschen, dass sein Gebet erhört wird. Aber das Gebet ist halt mehr. Das Gebet ist nicht, ich schmeiß mein Anliegen rein und kriege meine Erhörung raus, sondern im Gebet suche ich Gott, den Vater. Es geht mir nicht um die Menschen, es geht mir nicht um meinen Erfolg, es geht mir nicht um mich. Es geht mir darum, Vater im Himmel, geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das geistliche Gebet ist die Buße in Gebetsform. Es ist eine Verwandlung des Menschen, der vor Gott lebt, der Gott liebt, der Durst hat nach ihm und das Wasser des Lebens trinkt. Der will, dass er groß rauskommt und nicht ich, dass er geehrt wird, dass Sünder, die Feinde Gottes werden, zu seinen Freunden werden, damit er groß rauskommt. Und wenn es mich das Leben kostet, dann will ich das Leben geben. Das war die Haltung von Jesus. Und das war die Haltung vieler anderen, die das Vaterunser gebetet haben und durch das Vaterunser verwandelt wurden zu ich-zentrierten Menschen, von ich-zentrierten Menschen zu Gott- und Christus-zentrierten Menschen. Zu Menschen, die immer nur das Seine suchen, das Eigene suchen, zu Menschen, die den Nächsten lieben, die Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und aller Kraft und ihren Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist der Lohn des Gebets. Der Lohn des Gebets ist die Freude über viele Erhörungen, aber der Lohn des Gebets ist auch, ein Mensch geht in die Gegenwart Gottes. Und er schaut mit den Augen seines Herzens die Herrlichkeit des fantastischen, wunderbaren, liebevollen, freundlichen, menschenfreundlichen Gottes. Und es kann sein, dass in dieser Haltung des Gebets du auf einmal Aufträge kriegst, irgendwas zu tun und irgendwo hinzugehen, wo du dachtest, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Und diese Aufträge können gerade in Kontrast zu dem sein, was du gerade bitten wolltest. Und deswegen, Gott beantwortet unsere Gebete nicht immer so, wie wir es haben wollen. Aber wenn einer echt Gott meint und nicht sich selber, wenn einer echt Gott meint, wenn er ins Gebet geht, dann wird jedes Gebet belohnt. Welches Beten wird erhört? Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Okay? Gibt's das? Gibt's dieses heidnische Beten auch in irgendeiner christlichen Version? Könnte es sein, dass manche Christen denken, ich bin jetzt noch nicht erhört worden, aber ich mache das nochmal? Und dass sie noch länger beten und noch mehr Argumente auffahren? Und dass sie quasi die Gedanken haben, wenn ich nur wie eine Bohrmaschine lang genug bohre an der Stelle, und die würden auch Bibelverse dafür haben. Die bittende Witwe, Lukas 18. Der Richter will nicht, sie will, und am Ende kriegt sie's. Und ihr merkt, da ist so oft so eine geistliche Gratwanderung zwischen dem, was heidnisch ist, und zwischen dem, was geistlich ist. Ich bin nicht dafür, dass wir immer wieder beten und dass wir auch Anliegen bewegen, die immer wieder sozusagen, wir wollen sie und dass wir immer wieder ins Gebet gehen. Aber in dem Augenblick, wo wir denken, ich muss noch eine halbe Stunde drauflegen, dann wird's passieren, dann sind wir heidnisch. Wie lange haben die Baalspriester gebraucht, bei der Gottesentscheidung auf dem Karmel bei ihrem Gebet zu Baal, bis Baal Feuer geschickt hat vom Himmel. Ja, und es ist nicht passiert. Das war der heidnische Versuch. Ich mache das jetzt nicht vor, ich könnte das machen, ja. Das war ein rhythmisches Ding, so, Baal, erhöre uns, und von morgens bis abends, ja. Und immer so weiter, ne. Immer so weiter. Und dann sind sie um den Altar rum und haben dann immer weiter. Und dann haben sie in Trance, das war rhythmische Musik, ein rhythmischer Anbetungsgottesdienst für Baal. Und die kam schließlich in Trance, sodass sie ihre Waffen genommen haben und sich selber wundgeritzt haben, dass das Blut in Strömen floss. Da war was los. Das war Stimmung. Das war Worship. Baal-Worship. Aber wenn du Dinge wiederholst, wie ein Mantra, von morgens 7 bis um nachmittags oder wann auch immer, das wird den wahren Gott nicht dazu bewegen, dich zu erhören. Und Elia, wenn man das liest, der hat ein, zwei, drei Minuten Gebet gebetet, das Feuer fiel vom Himmel und er hat noch extra ordentlich Wasser raufgegossen, dass keiner sagt, der hat einen Trick gemacht. Der hat das total mit Wasser durchtränkt und dann auf ein einfaches, simples Gebet, das aber nach dem Willen Gottes war, und er wusste das als Prophet, auf ein einfaches Gebet hin geschah etwas, das ganz Israel aufs Angesicht fiel. Nicht die falschen Propheten, aber die sozusagen fragen, wer ist Gott, der Herr oder Baal? Und ganz Israel fiel auf das Angesicht und sagte, der Herr ist der wahre Gott. Und deswegen, es geht nicht um die Menge der Worte, es geht nicht um 1000 Argumente. Alle Gründe, die du hast, dass du denkst, ich muss noch eine halbe Stunde drauflegen, ich muss doch länger beten, das ist basiert auf einem falschen Konzept. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das heißt, im Gebet geht's nicht darum, dass ich meine Liste vorlege und sage, ich brauche das und das und das und Gott weiß es nicht. Bevor du die Liste machst und bevor du überhaupt ein Wort sagst, der weiß es schon. Kann man sich dann fragen, okay, warum sollen wir denn überhaupt noch beten? Also wenn ich bete, weil ich erfolgsorientiert bin und weil ich nicht bete, weil ich Gott liebe, dann was ist beten? Beten ist, ich suche die Gegenwart Gottes. Warum mache ich das? Weil er mich erlöst hat. Weil er mir den Geist gegeben hat. Weil ich ihn über alles liebe. Weil ich ohne ihn nicht leben kann. Weil ich ohne ihn eigentlich nichts tun will. Mein Leben gehört ihm aus Dankbarkeit. Es gibt nichts Größeres, was mir widerfahren ist in meinem Leben, als dass Gott mir blind die Augen geöffnet hat für seine Herrlichkeit und seine Größe. Ja, warum bete ich dann überhaupt? Weil du in diesem Ort in der Gegenwart Gottes verwandelt wirst in sein Bild. 2. Korinther 3, Vers 18. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist frei. Und so sind wir mit aufgedecktem Angesicht und schauen auf die Herrlichkeit Christi des Herrn und werden verwandelt in seine Gestalt. Beten ist der Ort, wo wir Gott sehen, der Liebe ist und selber zu Liebenden werden. Beten ist der Ort, wo wir Gott als den Menschenfreundlichen sehen, der seinen Sohn für mich opfert, damit ich andere sehe, die verloren sind und Gott sie mir aufs Herz legt und dass ich für sie bete und dass ich erlebe, wie sie zum Glauben kommen. Beten ist der Ort, wo man das lernt, was hier steht. Denke nicht, dass der Vater dich hört, wenn du viele Worte machst, denn der Vater weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Ein anderer Punkt ist, beten ist der Ort, wo ich Gott so kennenlerne, weil ich das erlebe. Ich erlebe, dass wenn ich eine Bitte habe und sie wird erhört, dann merke ich manchmal später schon, der hat das schon eingeleitet, bevor ich überhaupt das ausgesprochen hatte. Unser Gott ist fantastisch. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist ein tolles Thema heute. Ich bin begeistert von Gott als einen, der Gebete erhört. Ich bin begeistert von Gott auch als einem, der Gebete manchmal nicht erhört, wenn er einen besseren Plan für uns hat. gebrauche das Vaterunser als Rahmen fürs Gebet. Und um praktisch das zu lernen jetzt als Gebetsschule, gibt der Herr ein Gebet. Und ich bin schon dankbar, wenn die Leute in irgendeinem Konfirmandenunterricht oder biblischen Unterricht Psalm 23 lernen und das Vaterunser. Ist gut, wenn sie noch mehr lernen. Aber wenn sie das haben, wenn sie das Vaterunser haben und Psalm 23, dann haben sie viel. Und man kann davon ausgehen, dass Gott das rausschütteln wird an irgendeiner Ecke ihres Lebens, wo sie im Begriff sind, in der Sackgasse zu sein und nicht weiter wissen. Und dass Gott daran rühren kann, dass sie sich erinnern, was sie als Konfirmand gelernt haben. Und wenn man das liest, das ist ein sehr kurzes Gebet, ja. Ihr kennt das alle. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Da ist so viel drin. Es gibt mathematische Formeln. Man kann mit einem Blatt Papier, das man vorne und hinten beschreibt, kann man die Realität des Universums nach moderner Erkenntnis praktisch auf den Punkt bringen. E gleich mc². Und du packst noch ein paar Sachen dazu. Du hast praktisch den Kosmos, wie er wahrgenommen wird von Wissenschaftlern, hast du praktisch in die Formeln gepackt, auf ein Blatt Papier, DIN A4, vorne und hinten. Da hast du die wesentlichen Dinge drauf. Auch das allein ist ein Gottesbeweis für mich. Dass ein Schöpfer, der ein mathematisches Genie ist, diese Welt kreiert hat mit seiner Macht und seinem Wort. Und sie erhält bis heute, dass die Welt sich dreht nach diesen Prinzipien, die er in sie hineingelegt hat. Und das, was diese Formeln sind für den äußeren Kosmos der Materie, ist das Vaterunser fürs geistliche Leben, was das Gebet betrifft. Es gibt nichts im Gebetsleben, was hier nicht in irgendeiner Form direkt oder indirekt oder repräsentativ drin ist. Unser Vater im Himmel. Das heißt, Christus setzt voraus, dass die Menschen, die so kommen, dass sie Kinder sind. Wir haben Lukas 11 gelesen und wir haben dabei gemerkt, dass Jesus in Lukas 11 sagt, ihr, die ihr böse seid. Das kommt also vor. Ihr, die ihr böse seid, ihr kennt dennoch könnt ihr euren Kindern gute Gaben geben. Das heißt, er weiß, er redet zu Sündern. Herr Jesus, warum nennst du jetzt Sünder, die böse sind, Kinder? Dieses Gebet ist eine Einladung. Die größten Sünder können so weit, wie sie sind, kilometerweit, wenn sie ganz weit, wenn sie eigentlich Gott hassen und noch Feinde sind, lädt dieses Gebet ein. Gott, der Schöpfer, will dein Vater sein. Komm zu ihm und fange an, ihn so zu nennen. Das ist der erste Schritt der Buße. Viele Menschen suchen Gott nicht, weil sie denken, bei Gott ist nichts zu finden. Und sie müssen erst durch einzelne Gebetserhörungen begreifen, dass der größte Schatz des Lebens, die größte Karriere, das größte Geschenk, das man kriegen kann, ist, Gott zu kennen. Gott kennen ist inhaltlich ewiges Leben. Das ist gleichbedeutend. Das sagt nicht nur Tolstoi, das sagt Jesus Christus in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Und das geschieht auch im Gebet. Und das ist so toll, unser Vater im Himmel. Das heißt, ich meine, ihr seid teilweise hier Väter und ihr seid teilweise Mütter. Man kennt seine Pappenheimer. Man weiß genau, was diesem Sohn gefällt. Also oft, wenn man Mutter ist. Was dieser Sohn ist und was er nicht mag. Und was ihm gefällt als Kleidung und welche Farben er trägt, etc. pp. Genauso ist Gott der Vater für dich und für mich. Es gibt nichts, was du dir wünschst im Innersten deines Herzens, von dem man nicht schon längst weiß, wenn ich ihm das schicke, freut er sich. Aber durchs Gebet entsteht eine Beziehung. Leute, was habe ich für Gebetserhörungen erlebt? Ich will nur eine erwähnen, über die ich mich so gefreut hatte. Ich war schon zum Glauben gekommen durch ein Neues Testament der Gideons, aber ich hätte noch keine ganze Bibel. Und dann ging ich zum Gottesdienst, glaube ich, am Sonntag, ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich ging aus dem Haushaus bei uns in der großen Straße 28 bis 30, was die Leute kannten, als bei Eddie, das war mein Vater bei der Diskothek da. Ich ging da raus und dachte, Herr, Ich möchte eigentlich gerne so eine ganze Bibel haben, wie der Martin Runnebaum hatte oder der Christian Wüster. Das waren zwei auf einer Freizeit in Kandern bei Lörrach im Schwarzwald, wo ich gesehen habe, die hat eine große Bibel, große Schrift, Parallelstellen. Habe ich gedacht, da könnte man richtig was lernen. Das war Sonntag. Am Montag sind wir bei Runnebaums. Ein paar Leute vom Schülerbibelkreis treffen sich informell. Die Idee kommt auf, die Bibel zu zücken. Und ich habe wieder nur keine ganze Bibel. Martin sieht das, geht in sein Zimmer. Und er hatte zwei Bibeln derselben Ausgabe von der österreichischen Bibelgesellschaft. Passiert ja manchmal vom Leuten, dass gute Bibelausgaben doppelt im Land nehmen. Und er nimmt die Bibel und gibt sie mir. Und ich, ein Tag, Leute, da war noch nicht 24 Stunden vergangen. Und ich hatte meine Bibel. Und sowas Vergleichbares, was ich jetzt nicht erzähle, habe ich 100-fach, vielleicht schon 1000-fach erlebt. Es ist einfach fantastisch. Schon diese Aussage, unser Vater im Himmel, die ist riesig. Du kommst zu Gott in diesem Gebet und dann ist interessant, jetzt nicht mein, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, damit fängt er überhaupt nicht an. Dein Name werde geheiligt. Was heißt das? Ich will, dass Gott als der anerkannt wird, der ist, der Heilige. Und das ist auch der ethisch Vollkommene, der Perfekte, der Großartige, der Fantastische. Ich wünsche mir, dass alle Menschen in der ganzen Welt Gott so erkennen, wie er wirklich ist und infolgedessen zu ihm strömen. Ein Ergebnis ist, dein Reich komme, dass sich alle Menschen bekehren, alle Völker bekehren, dass sie zu ihm, das ist mein Wunsch. Wenn ich sage, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, das beinhaltet auch, Herr, wenn du die Dinge planst, wenn du die Dinge regierst, dann funktioniert's. Dann geht's vorwärts und hoch mit einem Volk. Dann geht's vorwärts mit uns. Als Einzelperson, als Familie, als Gesellschaft. Guckt euch die Landkarte an. Sie wird sich verändern. Da, wo es mehr gläubige Christen gibt, da wird mehr Segen sein. Da werden Völker an uns vorbeiziehen, die wir als Deutsche immer noch die Nase hochhalten in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, von denen wir früher gedacht haben, das sind Leute der Zweidrittelwelt. Die Post geht ab, Leute. Es verschieben sich riesige Dinge in der Welt, aber das Größte ist nicht das, dass es einer anderen Nation besser geht, dieser besser als jener. Das Größte wird sein, wenn das Reich Gottes kommt. Und weil wir das wissen, dass sich die Geschichte nicht entscheidet im Sinne von 4 oder 5 Jahres Wahlzyklen, sondern dass Gott über Jahrhunderte und Jahrtausende plant, beten wir Christen seit fast 2000 Jahren dieses Gebet. Und Leute, wir werden es kriegen. Es wird kommen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist dann natürlich auch persönlich. Damit gibt man sich in Gottes Hand, wie Jesus in Gethsemane. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und Jesus hat ja in Lukas 11 in der Parallele gesagt, natürlich gibt Gott dir das. Und das Brot steht, wie auch Luther gut sagt, für alle möglichen Bitten, die wir haben. Wir brauchen nicht nur Brot, wir brauchen auch anderes. Das lebensnotwendige Brot für uns Deutsche, das wäre vielleicht in anderen Ländern wäre das Reis. Und in anderen Ländern noch was anderes, aber das Grundnahrungsmittel steht für alle Nahrungsmittel und das steht auch für die Kleidung und das steht auch für einen warmen Raum im Winter. Das steht für Schutz, das steht für Bewahrung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier wird die Führung angesprochen, dass Gott unser Leben führt. Und wer wünscht sich das nicht? Und die Frage der Führung wird aber sozusagen untergeordnet, dass wir nicht in eine Versuchung kommen, wo wir dann auf die Nase fallen, verführt vom Bösen, sondern wenn es eine Versuchung ist, die wir durchgehen sollen im Sinne von einer Prüfung, dass wir sie bestehen. Und deswegen ist es doppelt, das Erlösen vom Bösen ist so viel, sowohl das Erlösen von dem personifizierten Bösen, Satan, als auch von dem Bösen in mir, von der Sünde in mir. Das Böse deckt beides ab und diese Bitte geht dahin, dass er mich bewahrt vor den Attacken des Satans, dass ich nicht falle, aber dass er mich auch rettet von meiner eigenen Sündhaftigkeit und dass er mir hilft, heilig zu leben und dass er mir hilft, halt den richtigen Weg zu gehen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich werde jetzt gleich noch auf die Sache mit der Vergebung eingehen, weil Jesus das tut. Ich möchte aber kurz was sagen zu diesen Klammern. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Die steht in älteren Bibelhandschriften vom Mehrheitstext. Das sind jetzt ein paar fachspezifische Sachen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass das Neue Testament so gut überliefert ist wie kein anderes Buch der Antike, zusammen mit dem hebräischen Alten Testament Israels. Diese beiden Teile unserer Bibel sind so gut überliefert mit so vielen Handschriften und so guten Handschriften. Es gibt keine Parallele, Leute. Es gibt keine. Fürs Neue Testament gibt es über 5000 gezählte und bekannte Handschriften, die heutzutage, wir leben in einer irren Zeit, was das betrifft, fast alle einsehbar sind online. Wenn einer Griechisch lernt, dann kann er diese Handschriften, viele von den wichtigsten Handschriften einsehen. Es gibt in Münster das Institut für die neutestamentliche Textforschung und die stellen das online. Das ist eine internationale Kooperation. Der Vatikan hat seine Sachen auf der Vatikan-Webseite. Man kann tatsächlich alle wichtigen Handschriften heutzutage, das ist völlig irre, vor 200 Jahren war das undenkbar, kann man mit eigenen Augen einsehen. Und ich habe sie mir zum Teil angeguckt, Leute. Ich kann Griechisch. Und es ist sagenhaft. Man kann niemandem mehr was vormachen. Wenn ihr von Dan Brown, das ist jetzt ein kleiner Seitenhieb auf Dan Brown, das ist Belletristik, das ist ein Roman und das ist toll, das verkauft sich gut, aber das ist gehörnter Stuss. Es gibt keine Verschwörung der Kirche, irgendwelche Evangelium auszuschließen, 80 Evangelien auszuschließen, so viele gibt's gar nicht von den Evangelien, die er da meint, also die entscheidenden, die größeren und bekannteren. Die sind alle bekannt, die kann man sich angucken. Und mein Rat ist, Leute, lest sie. Bevor ihr so einen Stuss übernehmt, lest sie. Guckt euch das Thomas-Evangelium an. Besonders das Ende. Das ist eure Hausaufgabe. Kein moderner Mensch in Deutschland würde dieses Buch in die Hand nehmen, wenn er das Ende gelesen hat. Wer das Thomas-Evangelium benutzt, um zu sagen, da gibt es eine Verschwörung oder andere Apokryphen, das ist absoluter Stuss. Ich verrate jetzt, was da steht. Da gibt es ein kleines Streitgespräch zwischen Jesus und den Jüngern, ob Maria mit dabei sein darf oder nicht. Weil Maria eine Frau ist. Das ist das Thomas-Evangelium. Bitteschön. Und die Jünger sagen, dass sie nicht dabei sein kann bei den Jüngern. Sie kann nicht ins Himmelreich eingehen. Und die tolle Antwort von Jesus, dem Weisheitslehrer beim Thomas-Evangelium, ist dann, dass sie sich praktisch zum Mann machen kann oder wir können sie zum Mann machen und dann kann sie ins Himmelreich eingehen. Was eine Antwort. Welche Feministin würde begeistert die Barrikaden ersteigen fürs Thomas-Evangelium? Aber wenn irgendein Typ einen Renner schreibt und eine Verschwörungsgeschichte auf den Tisch stellt, dann sagt man, ja, die böse Kirche. Die böse Kirche ist so gut, Leute, der Vatikan, der hat mit die reichste Bibliothek, was diese alten Handschriften betrifft. Ein Großteil der über 5000 Handschriften sind im Vatikan. Andere sind im British Museum, andere sind in Deutschland. Eine der großartigsten Projekte ist in Münster, wie gesagt. Und wenn man sich das anguckt, dann merkt man, dass im Codex Vaticanus vom 4. Jahrhundert und im Codex Sinaiticus dieser Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, nicht drin steht im Griechischen. Und deswegen hat die Luther 2017 das in eckige Klammern gesetzt. Warum machen sie das rein? Weil wir gewohnt sind, das zu beten und weil das der normale Platz ist, wo dieser Satz in der überlieferten Bibel drin ist. Der Mehrheitstext, der den Großteil der über 5000 Handschriften ausmacht, hat das. Wenn man sagt, es ist im 4. Jahrhundert im Vatikanus nicht drin und im Sinaiticus nicht drin, müssen wir es jetzt rausnehmen? Nee, müssen wir nicht. Jesus hat hier ein Gebet gelernt mit Bitten. Das ist das Stichwort, so sollt ihr beten. Und das Verbum dort meint, ein Bittgebet sprechen. Das hier ist ein Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das erklärt auch, warum die Kirche das Empfinden hat, wenn wir beten, müssen wir das noch ranschieben, weil du kannst ja nicht beten, ohne Gott zu loben. Und so ist es wahrscheinlich praktisch reingekommen, auch in Matthäus, in den Mehrheitstext. Und der Inhalt ist schon im ersten Chroniker Kapitel 29 betet David, als es darum geht, dass er die Tempelbauaufgabe seinem Sohn öffentlich überträgt mit all den Schätzen, die er gesammelt hat. Und da sagt er, gelobt seist du, Herr Gott Israels, unseres Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommen von dir. Ehre ist dann auch die Herrlichkeit. Du herrschst über alles. Und wenn man genauer sehen will, sozusagen, wo findet man das zuerst mit dem Vater unser verbunden, dann habe ich hier von Klaus Berger das Neue Testament und frühchristliche Schriften. Und das findet man in der Didache. Und er datiert die Didache um 60, 65 nach Christus schon. Didache heißt Lehre. Und das war ein Buch außerhalb des Neuen Testamentes, das beliebt war und viel benutzt worden ist im 2. Jahrhundert. Und ich hatte, als ich studiert habe, gelernt, dass Didache um 100 ist, 100 folgende. Der datiert vieles sehr früh, der Klaus Berger. Aber hört euch jetzt mal an, da steht das Vaterunser in dieser Form. Ich lese es jetzt nach seiner Übersetzung. Mit dem Fasten davor in Kapitel 8. So klingt das in der Didache. Seht zu, dass man eure Fastenzeiten nicht mit denen der Scheinheiligen verwechseln kann. Denn die fasten montags und donnerstags. Ihr aber sollt mittwochs und freitags fasten. Das ist Vorarbeit für die nächste Predigt in der Bergpredigtreihe, die nicht das nächste Mal kommt, weil da werde ich das Kirchenjahr berücksichtigen. Betet auch nicht wie die Scheinheiligen, sondern wie es der Herr in seinem Evangelium befohlen hat, nämlich. Und hier merkt er, verweist er auf das Evangelium. Vater unser im Himmel, lass uns und andere deinen Namen ehren und heilig halten. Lass uns und andere deine Herrschaft anerkennen und deinen Willen tun, damit das, was im Himmel bereits geschieht, auch auf Erden verwirklicht werden kann. Gib uns heute unser Brot für morgen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die uns etwas schuldig geblieben sind. Und führe uns an der Versuchung vorbei, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit für immer. Dreimal am Tag sollt ihr so beten. Da merkt ihr, schon hier ist, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit für immer dabei. Da fehlt nur noch, dein ist das Reich. Und man hat das in den Lobpreistexten, in 1. Chroniker 29, man hat es in den Lobpreistexten der Offenbarung, das war einfach die Art und Weise, wie man Lobpreis gemacht hat in der frühen Kirche. Das heißt, was machen wir jetzt mit dem Vater unser? Wir beten es weiter, so wie gewohnt. Damit machen wir nichts verkehrt. Ich wollte das nur mal erklären, weil viele Christen fragen sich, warum sind die eckigen Klammern da? Und ich weiß, warum sie da sind und kann das erklären. Die Bibel ist super überliefert. Und wenn ihr mal ein paar eckige Klammern habt und wollt fragen, fragt mich, was das an der Stelle bedeutet. Ich gucke mir sowas gerne an. Wenn ich schon mal angeguckt habe, kann ich auch aus dem Stegreif die Antwort geben. Und wenn nicht, dann muss ich halt nachgucken und man muss warten auf die Antwort. Bei Jeremia musste man einmal 10 Tage warten, bis der Herr das Wort Gottes geschickt hat. Das kann bei mir auch passieren. Es kann auch länger dauern. Was ist absolut notwendig beim Beten? Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also wer nicht vergibt, dem wird nicht vergeben. Und das blockiert dein Gebet. Wenn du betest, und das ist ja sozusagen in Anführungsstrichen dumm, wenn du betest und die Gegenwart Gottes kommst und das geistliche Licht strahlt von Gottes Angesicht in dein Leben, dann fällt dir nämlich auf einmal an. Dann fallen dir deine wunden Punkte ein. Und dann kann es sein, dass du merkst, oh. Und das ist unfallend, dass der dir jetzt einfällt. Das passt nicht. Du willst ja eigentlich geistlich sein und beten. Und das Beste, mein Rat ist, vergib ihm sofort. Hat er dich um Vergebung gebeten? Nee. Als die Leute Jesus gekreuzigt haben, hat er sofort gebetet, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die hat noch nicht gesagt, tut uns leid, das war ein Justizirrtum. Und bei Stephanus, als sie ihn steinigten, hat er gebetet, Herr, behalte ihn diese Sünde nicht. Das ist für dich gut, wenn du so betest. Weil in dir kommt nicht der Hass auf. Und es würde dich immer weiter beschäftigen, du würdest immer weiter nachdenken über das Unrecht, das dir widerfahren. Ja, es ist dir widerfahren. Überlass es Gott. Und was dich betrifft, vergib es. Und dann bist du selber gesund in deiner Seele. Wenn du erhört werden willst, dann solltest du vergeben. Markus 11, darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Da merkt ihr in Vers 24, das heißt wörtlich dort im Griechischen, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt. Also die beste Lesart heißt dort, dass ihr es empfangen habt. Das geht nur, wenn ich im Gebet merke, dass Gott mir das zuspricht durch seinen Geist. Dass ich auf einmal merke, ich habe so und so lange dafür gebetet, wow, das wird geschehen. Ich habe das teilweise erlebt. Das ist nicht unbedingt normal beim Beten. Oft hat man lange zu beten. Aber wenn du irgendwann weißt, das wird geschehen, ergreif es. Zähl dich aus. Du musst es auch nicht anderen sagen. Du musst nicht sagen, ah, ich glaube, das wird geschehen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Du kannst dich anfangen zu freuen. Ja, es wird geschehen. Ich habe das mit Rothenburg erlebt. Mit euch. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Um das erleben zu können, brauchst du ein ungetrübtes Verhältnis zu Gott. Und jetzt verrate ich euch noch, wann ich das erlebt habe mit euch. Wir waren aus Pakistan zurückgekehrt. Es war 1996. Und wir haben eine Woche gewartet. Im Oktober, November waren wir da. Wir haben eine Woche gewartet. Wir mussten uns beruhigen. Wir haben Gott so stark erlebt gehabt. Wir haben gedacht, der Staub muss sich setzen, bevor wir hier anfangen zu reden. Und dann haben wir eine Woche gewartet und es war Samstag. Und da sagte meine Frau zu mir, als wir morgens zusammen waren, aufgewacht waren, ich glaube, wir können jetzt anfangen, den Leuten davon zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und du wirst sehen, da werden Gemeinden sein, die uns unterstützen. Und als sie das sagte, dann dachte ich an die EFG Rothenburg. Und es war im gleichen Augenblick ein Wunsch und eine Gewissheit. Es war so. Und dann arrangierte es sich, dass ich einen Predigtdienst hatte hier im Dezember. Und dann kam ich hierher und dann bereite ich meine Predigt vor. Und dann predigte ich und dann habe ich nachher was gesagt von Pakistan. Und damals waren Martin Quanz und Thomas Martel mit auch in der Gemeindeleitung. Und die sprachen mich daraufhin an, dass die Gemeinde in Rothenburg sich überlegt hat, ob sie vielleicht jemanden unterstützt in der Mission. Und da passten die Sachen zusammen. Unser Gott ist wunderbar. Es lohnt sich zu beten. Er ist fantastisch. Und ich bedanke mich an der Stelle noch einmal bei der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Rothenburg, inklusive Armin Stolte, dem damaligen Kassierer, dass ihr uns geschultert habt. Ihr habt gut investiert. Ich glaube, dass die Folgen dieses Einsatzes noch nicht vorbei sind. Amen.